Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Ars Electronica. Wegen Corona nicht nur in Linz, sondern weltweit. Heimnetzwerke hacken. Die empfindliche Firmware von IoT-Geräten. Sicher programmieren mit Rust. Ein Interview mit dem Rust-Entwickler Nikolaus Matsakis. Und das digitale Logbuch. Delmenhorst.
Guten Tag, meine Damen und Herren. 1979 brachte Sony den ersten Walkman auf den Markt. IBM bewarb damals seine erste PC-Generation mit dem 30 Kilogramm schweren IBM 5110 und in Österreichs Stadt Linz entstand ein Institut für Medienkunst, die Ars Electronica Linz GmbH. 41 Jahre später steht das Happening besser da denn je, meint Marianne Unterlugauer.
Welcome. Welcome.
Egal, ob man in Linz ist oder zu Hause bleibt, man wird früher oder später auf den Welcome-Chorus stoßen. Diese Installation steht vor der städtischen Hauptbibliothek. Vor Ort singen Besucherinnen und Besucher in ein Rohr. Online kann man den Klängen lauschen, die das neuronale Netzwerk daraus macht. Das KI-System reagiert auf Muster im menschlichen Gesang und erzeugt daraus mit Hilfe einer Klangbibliothek eigene Lieder. Ein Thema der 41. Ars Electronica lautet: Die Zukunft besteht aus Kooperation und Zusammenarbeit. Technik ist weder böse, noch muss sie schön sein, aber sie muss mit der Natur und dem Menschen im Einklang sein. Das ist das wirklich Neue an der heutigen Welt, in der die Unterscheidung zwischen menschlicher, natürlicher und künstlicher Intelligenz sinnlos ist. Darin stimmen viele der 240 Partner der diesjährigen Ars Electronica überein. Die Veranstaltung ist diesmal auf 120 Orte weltweit verteilt und damit so groß wie noch nie zuvor. Und sie ist erstaunlicherweise so übersichtlich wie schon lange nicht mehr. Zumindest die langen Fußwege zwischen den einzelnen Installationen und Veranstaltungen entfallen, wenn man online mit dabei ist.
We're now at the entrance of the Ars Electronica Future Lab.
Das Ars Electronica Future Lab wurde vor kurzem um das Future Inc. Lab erweitert. Dort arbeitet man daran, dass zivile Drohnen in Zukunft nicht mehr einer vorprogrammierten Flugroute folgen müssen, sondern dass die Choreografie der Flugobjekte in Zukunft anhand eines Pinselstricks auf einem Tablet-Computer entsteht. Von Vorteil ist dabei die langjährige Erfahrung am Ars Electronica Future Lab mit der Programmierung von Drohnenschwärmen. Bereits vor ein paar Jahren entwickelte das japanisch-österreichische Team dafür ein eigenes Betriebssystem. Neu ist, dass ihre Bodenkontrollstation jetzt nur mehr aus einem einzigen Stift und ein Tablet besteht. Und noch offen ist für das Team die Frage, wie die Bewegungen des Stifts von einer Drohne am besten in eine dreidimensionale Lichtskulptur umgewandelt werden kann. Experimentiert wird derzeit mit LEDs an den Drohnen und langen Kamerabelichtungszeiten. Visualisiert werden die Tests im Studio mit Hilfe eines Projektors. Um das Zusammenspiel von Technik, Natur und Menschen geht es auch Neri Oxman. Ihr Team am MIT Media Lab in den USA beschäftigt sich mit der Schnittstelle von Design, digitaler Fertigung, Materialwissenschaft und synthetischer Biologie. Materialökonomie nennt das Neri Oxman. Dafür gäbe es auch einen ultimativen Turing-Test.
The ultimate Turing test for my team would be, you know, when you look at a project and you're unable to say, was it man-made, woman-made, or was it human-made, or was it nature-grown?
Ein Materialökologie-Projekt ist erfolgreich, wenn niemand mehr in der Lage ist, herauszufinden, ob das Werk von Männern oder Frauen gebaut wurde oder in der Natur gewachsen ist, sagt die Designerin. Das trifft zum Beispiel auf ihr Projekt Silk Pavilion 2 zu. Entstanden in Kooperation mit Robotern und Seidenspinnen. Roboter bauten das Gerüst, eine Art rotierenden Webstuhl, und über 17.000 Seidenspinnen wurden dazu animiert, statt eines Kokons ein Tuch zu spinnen. Im Gegensatz zu mancher industriellen Produktionsstätte überleben die Seidenspinnen diese Arbeit, sagt Neri Oxman. Auch darum geht es bei der diesjährigen Ars Electronica. Technik soll nicht mehr als Verdrängungs- und Abgrenzungswerkzeug verstanden werden. 2020 scheint man darin übereinzustimmen, dass es mehrere Formen von Intelligenz gibt und die Frage nach dem Was allein nicht mehr ausreicht. Das Wie und Warum muss mitgedacht werden. Damit kann man sich viel Technikmüll ersparen.
Welcome.
Marianne Unterlugauer berichtete von der Ars Electronica, die morgen zu Ende geht. Von der Kunst zur Firmware. Viele Menschen steuern ihre Lampen per App oder Sprachbefehl. Manche erweisen sich dabei als regelrechte Lichtkünstler. Selbstverständlich ist ihnen klar, dass die intelligenten Leuchtmittel Software eingebaut haben, sogenannte Firmware, die der User nicht so einfach verändern kann und die ab und zu ein Update bekommt. Auch bei den neuesten Automobilen und Waschmaschinen ist das inzwischen üblich. Mit dieser Technik gelangt das Internet tief in unsere Haushalte. Es nennt sich übrigens Internet of Things, IoT abgekürzt, das Internet der anfassbaren Gegenstände. Um sich nicht von Firmware mit drastischen Programmierfehlern oder Ausspähfunktionen an der Nase herumführen zu lassen, kann man die Programme der Geräte auslesen und in einem Computer analysieren. Jan Rehm hat sich das näher angesehen.
Wenn man weiß, wie man eine Datei aus dem Internet herunterlädt, dann beherrscht man bereits den ersten Schritt zur Analyse einer sogenannten Firmware. Firmware, das ist eine mehr oder weniger komplexe Software, die die Verbindung herstellt zwischen der Hardware und dem eigentlichen Betriebssystem eines digitalen Geräts, erklärt Thorsten Schröder, Hacker und IT-Sicherheitsberater beim Unternehmen Modzero.
Viele Leute dürften das irgendwie aus dem PC kennen, sowas wie ein BIOS zum Beispiel. Da läuft effektiv eine sogenannte Firmware drauf, die dann dafür sorgt, dass andere Software mit der Hardware kommunizieren kann.
Bei vielen Geräten kommt ein Update für eine solche Firmware per Download. Mit wenig Aufwand kann man die Quelle dieses Downloads herausfinden, sich das Softwarepaket, das sogenannte Firmware-Image, auf den eigenen Computer herunterladen und anfangen zu analysieren. Für komplexere Analysen hingegen bieten sich die sogenannten Platinenrechner an, die eine spezielle, frei programmierbare Schnittstelle namens GPIO mitbringen.
Was habe ich eigentlich vor? Will ich einfach nur mal reingucken, weil ich neugierig bin? Habe ich Interesse daran, Sicherheitslücken aufzuspüren oder? Es gibt ja da verschiedene Motivation, die man da so haben kann.
Nahezu jedes elektronische Gerät, vom kleinsten vernetzten Sensor bis hin zu komplexeren Maschinen wie WLAN-Router, haben eine oder sogar mehrere Firmwares. In ihnen verbergen sich Details, die für Hacker hochspannend sind.
Weil in den Firmware-Images findet man teilweise sehr leicht Geheimnisse, die es einem erlauben, irgendwo, Zutritt zu erlangen, ja, oder irgendwie bestimmte Features von dem Gerät vielleicht freizuschalten, obwohl man nicht dafür bezahlt hat. Und dass zum Beispiel in dieser Firmware von solchen proprietären Geräten oftmals eben so Passwörter oder kryptografische Keys versteckt sind, die es dann vielleicht erlauben, Zugriff auch auf andere Geräte, die beim Kunden vor Ort stehen, zu erlangen. Ja, also Hintertür, Passwörter beispielsweise. Das sind tatsächlich Dinge, die man auch heute noch sehr oft findet.
Um da dran zu kommen, braucht es unterschiedlich viel Aufwand und Ausstattung. Im einfachsten Fall kommt das Paket mit der Firmware per Download und man kann mit Bordmitteln des eigenen PCs die Firmware analysieren.
Eine weitere Möglichkeit, an eine Firmware zu gelangen, ist es, das Gerät aufzuschrauben und zu gucken, komme ich an die Speicherelemente ran, also wo das am Ende drauf gespeichert ist. Das kann ja durchaus auch sein, dass ein Firmware-Image, was übers Internet herunterladbar ist, verschlüsselt ist. Da muss ich auch versuchen herauszufinden, wie kann ich das entschlüsseln. Und die Lösung für dieses Problem liegt meistens auf dem Gerät selber. Das heißt, man muss dann schon versuchen, so ein bisschen die Hardware anzugreifen, um diese Geheimnisse daraus zu extrahieren. Geheimnisse, die es einem dann erlauben, die Firmware zu entschlüsseln oder eben die einzelnen Komponenten dieser Firmware zu analysieren.
Der Aufwand steigt je nach Sicherheitsniveau und Komplexität der Firmware bzw. des Systems, auf dem sie installiert ist. Dass Firmware so verhältnismäßig einfach zu analysieren ist und dennoch so viele Geheimnisse enthält, die zu ernsten Sicherheitsproblemen werden können, liegt auch daran, dass im hardwarenahen Bereich oft nicht mit hochkomplexen Sicherheitsmechanismen gearbeitet wird. Das würde Geräte deutlich verteuern. Als weiteren Grund nennt Hacker Thorsten Schröder:
Vieles passiert in dieser Branche noch mit Security by Obscurity. Also ich verstecke sozusagen bestimmte Mechanismen und hoffe einfach nur, dass Angreifer diese Mechanismen nicht finden. Und darauf basiert dann am Ende die Sicherheit.
Oder eher die Unsicherheit. Denn selbst wenn ein Hersteller willens ist, das Sicherheitsniveau nachträglich zu erhöhen, beispielsweise wenn Hacker eine Sicherheitslücke gefunden haben, ist das manchmal gar nicht so einfach. Das zeigt eine Veröffentlichung des Chaos Computer Clubs aus dem Jahr 2019, die Thorsten Schröder begleitete.
Da ging es darum, die haben in einer Überwachungskamera Fehler gefunden, die es ihnen ermöglicht haben, dann auf fremde Webcams übers Internet zuzugreifen. Und der Hersteller war auch sehr interessiert an den Informationen und insgesamt auch ganz nett, hat am Ende aber gesagt, wir können gar keine Updates mehr bereitstellen. Warum können die keine Updates mehr bereitstellen? Weil die Hardware irgendwie schon 6, 7 oder 8 Jahre alt ist und der Hersteller des Mikrocontrollers, der da drinne steckt, den gibt es gar nicht mehr.
Und damit war auch das Wissen um die Programmierung und die notwendigen Softwarewerkzeuge verloren. Darum fordern IT-Sicherheitsspezialisten wie Thorsten Schröder:
Die Hersteller müssen in die Pflicht genommen werden, zu garantieren, dass sie in der Lage sind, noch über einen bestimmten Zeitraum von, sagen wir, 15 oder 20 Jahren Updates auszuliefern. Beispielsweise, weil sie von der EU als Richtlinie vorgegeben werden.
Eine solche Update-Pflicht könnte Geräte mittelfristig zwar etwas teurer machen, wäre für das Internet of Things, das Smart Home und für viele andere Bereiche der digitalen Welt aber ein großer Schritt hin zu mehr Sicherheit und Verlässlichkeit.
Jan Rähm über die Analyse des in intelligenten Heimgeräten eingebauten Codes.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Sie hören Forschung aktuell, Computer und Kommunikation, und wir bleiben beim Code. Code, also Programmzeilen für was auch immer, schreibt man heutzutage in einer sogenannten höheren Programmiersprache. Statt abstrakt Nullen und Einsen hinzuschreiben, die der Prozessor im Rechner versteht, genügt das Wort Print, also Drucken, um ein Wort auf den Bildschirm zu bringen. If, Deutsch wenn, fragt eine Bedingung ab, zum Beispiel die Helligkeit im Raum, und wenn die sehr gering ist, wird das Display des Handys eben dunkler gestellt. Heute haben wir einen der führenden Entwickler einer relativ jungen, vielversprechenden Programmiersprache im Interview, Nicolas Matsakis. Er arbeitet in Boston, Massachusetts als Informatiker bei der Mozilla Corporation. Wir kennen Mozilla unter anderem von Firefox-Browser. Die Sprache, um die es geht, heißt Rust, wie der Rost. Und Nico Matsakis ist seit dem Jahr 2011 einer der Kernentwickler. Außerdem ist er bei Mozilla für strategische Entscheidungen zuständig, die nicht nur Rust betreffen. Wir haben das Interview vor einigen Tagen über Videolink aufgezeichnet und ich fragte Nicolas zunächst, was sich da in seiner Brille spiegelt. Das Fenster oder sein Bildschirm?
That's a screen.
Is there... Gibt es einen Einzeltäter, den man als Urheber von Rust hinstellen kann, oder ist es schon immer Teamarbeit gewesen?
Or is it a team?
The project originated with Graydon Hoare, who had been.
Wenn man einen Namen herausstellen sollte, wäre das Graydon Hoare, der lange über eine neue Systemsprache nachgedacht hatte.
On the other side, over the course of development, you know, Rust has been and always had the approach of not.
Aber von Anfang an war das Projekt so gedacht, dass viele Leute viele Ideen einbringen und umsetzen. Das ist eine der tollen Eigenschaften von Rust heute. Übrigens glauben manche, dass alle, die an Rust arbeiten, von Mozilla angestellt sind. Das stimmt aber nicht. Das Kernteam besteht aus plus minus 8 Leuten. Aber immer waren da viele Open-Source-Programmierer angedockt. Das ist fantastisch.
A friend of mine, whom I just had lunch with, ein Freund von mir fragte mich beim Mittagessen, wozu man überhaupt eine neue Programmiersprache braucht. Gibt doch genügend.
Enough anyway.
Das stimmte in den 1990er Jahren. Da dachten wir, der Sprachraum ist gut abgedeckt. Für jeden und jede Anwendung ist etwas dabei. Aber weil man absehen konnte, dass der Speicherbedarf, die Ansprüche an Schnelligkeit und Effizienz von Software zunehmen, kamen virtuelle Maschinen und die Sprache Java auf den Plan. Das war alles gut. Bloß entstanden in den letzten Jahren mit Smartphones und neuen Servertechnologien Ansprüche, die nach einer Sprache mit anderen Qualitäten riefen. Bei einem Handy macht der Akku schneller schlapp, wenn die Apps mehr Strom ziehen. Es geht heute um Latenz, also minimale Wartezeiten, und darum, ein Programm 10 oder 15% schneller laufen zu lassen. Wenn man das auf viele vernetzte Computer hochrechnet, kann das zu Einsparungen von mehreren Millionen Dollar pro Jahr führen. In der akademischen Welt gab es Programmiersprachen, aber wir wollten bei Mozilla von C und C++ loskommen. Das sind hervorragende Sprachen und Rust hat viel von ihnen gelernt. Aber sie kommen mit einem schweren Rucksack, was die Wartung der mit C geschriebenen Programme angeht. Man ist laufend damit beschäftigt, Segmentierungsfehler und andere Probleme auszuräumen und kommt nie hinterher.
Sie hören ein Interview mit Nicholas Matsakis, einem der Entwickler der Programmiersprache Rust. Can we talk about parallel computing?
Sprechen wir über das Parallelrechnen. Wie geht Rust im Unterschied zu anderen Sprachen damit um?
And how do other languages approach that problem?
Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Rust hat in Sachen der parallelen Verarbeitung von nebenläufigen, also parallel stattfindenden Rechenprozessen, einen völlig anderen Ansatz. Rust legt einen viel größeren Wert auf Sicherheit. Und mit Sicherheit meine ich den Schutz vor bestimmten Fehlern, die man als Programmierer sehr leicht macht.
So when Java came on the scene,
als Java auf den Markt kam, war das Herausstellungsmerkmal gegenüber dem sehr etablierten C++ die Sicherheit. Java hatte einen Mülleinsammler eingebaut, eine automatische Speicherbereinigung, die eine ganze Klasse von Programmierfehlern abfing. Wir nennen sie Zugriffsverletzungen. Beispielsweise sagt der Programmierer dem Computer, jetzt bist du fertig mit einer Rechnung. Ist er aber nicht. Im Hintergrund laufen Programmteile, an die keiner gedacht hat. Obwohl Java mehr Sicherheit bot, scheiterte es oft an der Parallelverarbeitung. Auch hier ein Beispiel. Wir haben zwei Threads, also zwei parallel laufende Programmteile. Sie beide greifen auf ein und denselben Speicher zu. Das Problem besteht darin, dass sie sich bei diesem Zugriff nicht absprechen. Java verbietet zwar die Zugriffe von weiteren Prozessen auf diesen Speicher, aber wenn unsere beiden Programmteile gleichzeitig Anfragen an den Speicher stellen, gibt es Probleme. Rust leistet die Garantie, dass das nicht passiert.
Sie arbeiten bei Rust vor allem am Compiler, also dem Teil, der von Programmierer geschriebenen Text in maschinenlesbare Daten umsetzt. Was ist denn am Compiler noch zu tun? Ist er nicht längst fertig?
What is your job on working on the compiler then?
Well, nothing's ever finished, first of all. But on Rust's side,
nichts ist jemals fertig. Das trifft auf Rust ganz besonders zu. Wir haben inzwischen viele Sachen in die Sprache eingearbeitet, die der Compiler noch nicht kennt. Und in Rust muss generell viel mehr als in anderen Sprachen aufgeräumt werden, bevor der Code überhaupt kompiliert werden kann. Das ist für viele Programmierer ungewohnt.
In what language do you write the compiler?
In welcher Programmiersprache haben Sie den Compiler geschrieben?
It's written in Rust.
In Rust.
You have to bootstrap, which means that you have to write the first.
Die allererste Version haben wir natürlich in einer anderen Sprache schreiben müssen, weil es Rust ja noch nicht gab.
And then you can sort of save that binary and keep the process going.
Last question.
Letzte Frage. Wenn ich ein Programm für den App Store von Apple oder den Play Store von Google, also für Smartphones, schreiben will, wie gehe ich das mit Rust an?
How would I use Rust in this context?
Auch das ist nicht mein Gebiet. Aber ich habe von einigen Kolleginnen gehört, dass sie mit Rust Apps programmiert haben, die auf beiden Plattformen laufen.
Use case for Rust is being able to compile a single program that can be used both on an Android and on an Apple phone, but there's.
Der Vorgang ist noch nicht flüssig, man muss einige Tricks anwenden, dass der Code ordentlich kompiliert wird. Wir müssen uns darum kümmern, das zu verbessern. Es ist wichtig. Normalerweise macht man das mit C++, was für viele sehr schwierig ist.
And where will it be in 10 years?
Wo sollte Rust in 10 Jahren stehen?
I hope that there will be many more languages. Yes.
Ich hoffe, dass es noch mehr Sprachen geben wird und man bis dahin Rust nicht vergessen hat.
And I think you can sort of see it now. There are a bunch of other
Es gibt schon jetzt eine Reihe anderer interessanter Systemsprachen. Eine spannende Zeit.
Das war ein Interview mit Nicolas Matsakis aus dem Kernentwicklerteam der Open-Source-Programmiersprache Rust.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 1280.
Jetzt ist es bald ein halbes Jahr her. Ich habe das mit dem Social Distancing von Anfang an ernst genommen. Seit März kaum noch Telefonate. Chats nur mit Maske. Und vor allem keine sozialen Netzwerke mehr. Hat gut getan, diese innere Einkehr. Aber als Künstlerin werde ich unsichtbar, wenn ich dort nicht präsent bin, gehe komplett unter. Also die erste Bühne hat wieder auf. Der erste Auftritt seit März steht an. Delmenhorst vor 13 Leuten. Die perfekte Gelegenheit, wieder einzusteigen. Wie war das noch? Ging ja eigentlich ganz einfach. Foto machen, Text schreiben, posten und dann die Herzchen absahen. Mal sehen. Hey Leute, endlich wieder Bühnenluft schnuppern. Bin hier in der wahnsinnig tollen Stadt Delmenhorst. Oh my God, I'm so cute. Nein, wenn ich selbst schreibe, oh my God, I'm so cute, dann ist das reine Angeberei. Es ist total unsympathisch. Man muss sich selbst ein bisschen herabsetzen, um sympathisch rüberzukommen. Das muss nicht nur ironisch, das muss sogar meta-ironisch sein. So, nochmal neu. Bin hier im kotzlangweiligen Delmenhorst, oh my God, I'm so fucked up. Hat das nicht subtil genug? Da bekomme ich nie ein Herzchen. Ich verabschiede mich wieder aus den sozialen Netzwerken, ich hab's einfach nicht drauf. Moment mal, was ist das denn? 4 Herzchen? Hab ich das vielleicht doch irgendwie richtig gemacht? Okay, dann werde ich nochmal eine Schippe drauflegen. Hey, ihr Motherfucker, ihr Loser, keime hier im spaßgebremsten Delmenhorst ab. Oh my God, bin ich eine unfuckable Fratzengulaschkanone, bin ein richtiges Gesichtsschnitzel von Fuckface. Hashtag Augentrauma Netzhautpeitsche. In meinen Achselbärten nisten Ratten. Hashtag Fukushima 2.0. Na bitte, 43 Herzchen? Geht doch, soziales Netzwerk.
Digitales Logbuch. Name.
Goldfarb. Laura.
File closed.
Und nun das Info-Update mit Lucian Haas.
Das Uniklinikum Düsseldorf ist möglicherweise von Hackern angegriffen worden. Die Probleme hatten in der Nacht zum Donnerstag begonnen, als nach und nach sowohl die Telefonanlage als auch fast das gesamte Computernetz der Klinik ausfielen. Experten fanden Hinweise, dass eine Cyberattacke hinter der Havarie stecken könnte. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime des Landes Nordrhein-Westfalen leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zwar konnte die Telefonanlage schon am Donnerstag wiederhergestellt werden, doch ein Großteil des Klinikbetriebs blieb auch bis heute noch gestört. Die Uniklinik Düsseldorf meldete sich von der Notfallversorgung ab. Rettungswagen mussten andere Krankenhäuser ansteuern. Planbare und ambulante Behandlungen fielen aus.
Manche iPhones überschätzen die Corona-Infektionsgefahr.
Bei iPhones, die mit der neuesten Version des Mobilbetriebssystems iOS 13.7 laufen, gibt es derzeit ein Problem mit der deutschen Corona-Warn-App. Bei manchen Nutzern könne es zu irreführenden Risikoberechnungen kommen. Sie bekämen dann ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten, heißt es im offiziellen Blog der Corona-Warn-App von SAP und Deutscher Telekom. iPhones mit einem älteren Betriebssystem, wie auch Android-Geräte, seien von dem Bug nicht betroffen. Derzeit werde mit Apple unter Hochdruck an einer Lösung gearbeitet. Wann es ein entsprechendes Update des Betriebssystems oder der App geben wird, ist noch unklar.
Russische Hacker sollen wieder im US-Wahlkampf aktiv sein.
Das berichtet Microsoft in seinem offiziellen Unternehmensblog. In den vergangenen Wochen habe es mehrfach Cyberattacken auf verschiedene Beraterfirmen gegeben, die sowohl für die Republikaner als auch für die Demokraten arbeiten. Laut den Erkenntnissen soll hinter den Angriffen die gleiche Hackergruppe stecken, die schon im US-Wahlkampf 2016 E-Mails der Demokratischen Partei erbeutet hatte. Microsoft nennt die Gruppe Strontium. Sie ist auch unter den Namen Fancy Beer oder So Facey bekannt Unter anderem soll sie auch für den großen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag vor 5 Jahren verantwortlich sein. Auch aus China und dem Iran wurden laut Microsoft Hackerangriffe verzeichnet auf Organisationen oder Personen, die mit der US-Wahl in Verbindung stehen. Die meisten Attacken seien aber von Sicherheitsprogrammen entdeckt und abgewehrt worden.
Facebook muss das Konto einer Verstorbenen den Eltern öffnen.
Schon 2018 hatte der Bundesgerichtshof entschieden, der digitale Nachlass eines Menschen gehört zum Erbe. Anlass für das Urteil war der Streit zwischen den Eltern einer toten 15-Jährigen und Facebook. Die Eltern hatten gefordert, Zugriff auf das von Facebook in einen sogenannten Gedenkzustand versetzte und somit gesperrte Konto des Teenagers zu erhalten. Nach dem Urteil des BGH hatte Facebook den Eltern allerdings nur einen USB-Stick mit einem rund 14.000 Seiten umfassenden PDF-Dokument aller Posts und Fotos überreicht. Die Eltern wandten sich deshalb erneut an das Gericht. Nun beschloss der BGH, Facebook muss den Erben tatsächlich einen direkten Zugriff auf das gesperrte Konto ermöglichen, damit sie sich darin ungehindert bewegen können. Eine aktive Nutzung des Kontos ist aber nicht erlaubt.
Im Ruhrgebiet gibt es jetzt einen regionalen Internetknoten.
3 Telekommunikationsdienstleister aus Dortmund, Gelsenkirchen und Bochum haben den Datenaustauschpunkt Ruhrkicks gestartet, in Kooperation mit dem Betreiber des weltgrößten Internetknotens D-Kicks aus Frankfurt. Der neue Verbund reduziert die Latenz- und Paketlaufzeiten zwischen den angeschlossenen Internetunternehmen. Den Kunden soll darüber ein stabileres Netz für datenintensive Anwendungen wie Cloud Computing und Videostreaming geboten werden. Die Ruhrkicks-Partner hoffen darauf, dass auch große US-Konzerne wie Amazon, Facebook, Google oder Netflix das neue Angebot nutzen werden. Sie könnten ihre Cache-Server in den Ruhrkicks-Rechenzentren einstellen, um so den größten Ballungsraum Deutschlands noch besser mit digitalen Dienstleistungen zu versorgen.
Bei Bluetooth gibt es eine neue Sicherheitslücke.
Davor hat die Bluetooth Special Interest Group gewarnt, die den Bluetooth-Standard verwaltet. Über die Bluetooth genannte Sicherheitslücke lassen sich unter bestimmten Bedingungen authentifizierte Pairing-Schlüssel durch nicht authentifizierte ersetzen. Bluetooth-Geräte können dann die Identität eines anderen Gerätes vortäuschen und Zugriff auf authentifizierte Dienste bekommen. Zum Beispiel könnten darüber Bluetooth-Headsets von Dritten abgehört werden. Betroffen sind die Bluetooth-Versionen 4.2 und 5.0. Ein Patch ist derzeit noch nicht verfügbar.
Sternzeit, 12. September. Ein Mönch, Mars und die Bedeckung Jupiters. Gegen Mitternacht waren 2 Planeten so in Konjunktion miteinander zu sehen, als seien sie ein Stern. Aber sehr schnell waren sie wieder voneinander getrennt. So beschreibt der englische Mönch Gervasius von Canterbury die enge Begegnung von Mars und Jupiter vor 850 Jahren. Damals zog Mars für gut eine Stunde genau vor Jupiter entlang. So eine gegenseitige Bedeckung von Planeten ist äußerst selten. In England gingen Jupiter und Mars kurz vor Ende der Bedeckung auf. Während sie am Himmel höher stiegen, entfernte sich Mars wieder von Jupiter und aus dem verschmolzenen Lichtpunkt wurden 2 getrennte Gestirne. Die Beschreibung des Chronisten ist absolut zutreffend. Auch in Peking verfolgten Astronomen, wie die beiden Planeten aufeinander zuliefen und sich dann bedeckten. Gervasius von Canterbury lebte etwa von 1140 bis 1210. Über sein Leben ist wenig bekannt. Berühmt ist aber seine Beobachtung aus dem Jahr 1178. Da sah er, wie am Rand des Mondes eine Explosionswolke auftauchte. Allerdings war das kein Zeichen eines Einschlags auf dem Mond. Vermutlich kam damals eine helle Sternschnuppe zufällig aus Richtung des Mondes direkt auf Canterbury zu. Der Meteor explodierte in der Luft und es sah nur so aus, als habe dies etwas mit dem Mond zu tun. So etwas kann jederzeit wieder passieren. Dagegen brauchen wir für die nächste Planetenbedeckung viel Geduld. Erst im Jahr 2223 zieht Mars wieder, genau vor Jupiter entlang.
Nach den Nachrichten geht es in der Sendung Streitkultur um die Frage, ob die Schulen in der Corona-Krise versagt haben. Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation. Und am Mikrofon verabschiedet sich Maximilian Schönherr.